Liebe Radiogemeinde, letzten Herbst bin ich mit dem Zug von Lausanne nach Zürich gefahren. Es war einer dieser Herbsttage. Gestochen scharf die Berge, goldig die Reben, blau der See, noch blauer der Himmel. Eine Farbensymphonie, schöner als Beethovens Götterfunken. Aber ich war dummerweise auf der falschen Seite und musste durch eine Gruppe von Touristen schielen, die das Abteil auf der Seeseite besetzt hielten. Was mich wirklich erschütterte, die schauten gar nicht hin. Die schwatzten und plauderten und aßen Pommeschips. Die schönste Landschaft Europas wird ihnen präsentiert. Der Entwurf des Mittelmeers, ein Geniestreich des Schöpfers vor ihren Augen und mein Gott, sie schnattern und schmatzen, als ob sie noch in der U-Bahn in Tokio säßen. Vermutlich wollten sie nach Zürich, an die Bahnhofstrasse. Ich weiß es nicht. Ich wechselte in den Speisewagen, bestellte einen Dreier Weißen und spülte meinen Ärger über so viel Ignoranz herunter. Die kleine Episode ist mir in den Sinn gekommen, als ich diesen Sommer mit meiner Tochter etwas Ähnliches erlebte. Wir schlenderten zum Strand und hatten einen wunderbaren Blick in die Bucht und auf den nahen Berg. Samos ist wunderschön. Ich war überwältigt und mein Naturell neigt dazu, in solchen Momenten meine Mitwelt zum Lobpreis aufzurufen. «Schau mal, so schön!» Die Mitwelt, in diesem Augenblick meine Tochter, zeigte sich nicht sonderlich beeindruckt. Papa sagt einige Male am Tag «Schau mal!» Da gewöhnt man sich dran. Und die Kleine hatte nur den Strand im Kopf. Für mich, den Erzieher, eine Enttäuschung. Sie sieht nicht, was ich sehe. Da reist man um die halbe Welt und ist blind für die Schönheiten der Schöpfung. Nächstes Jahr machen wir Ferien in der Quartierbadi. Aber während ich so grolle und hadere, packt mich Annalea an der Hand. «Schau mal, Papa, so schön!» Sie hält mir einen Kieselstein hin. Rund geschliffen, glänzend weiß, ein Juwel. Annalea hüpft vor Vergnügen und beginnt zu sammeln. Der ganze Strand ist ein Schatzhaufen. Und ich bin achtlos darüber gestolpert. Wir haben schließlich 5 Kilo Steine nach Hause geschleppt. Und wenn ich die Sammlung heute anschaue, hübsch drapiert vor unserer Haustüre, kommt mir die Szene wieder in den Sinn. Die Kleine sieht die Schönheit am Boden und der Große bewundert die Aussicht. In der Bibel steht öfters «siehe», etwa 1500 Mal. Es steckt viel in diesem kleinen Wort. Eine Aufforderung, eine Einladung, ein Ruf hinzusehen, sich Neuem zu öffnen, seinen Verstand und seine Sinne zu gebrauchen, auf das Kleine zu schauen, auf das man versehentlich tritt und auf die großen Zusammenhänge zu achten, die man übersieht. In einer Geschichte, in der es auch um Steine geht, kommt das Siehe besonders häufig vor. Sie handelt von Jakob. Er war auf der Flucht vor seinem Bruder, den er um sein Erbrecht betrogen hatte. Jakob aber zog von Beersheba und ging nach Charan. Und er gelangte an einen Ort und blieb dort über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen des Ortes, legte ihn unter seinen Kopf und an jener Stelle legte er sich schlafen. Da hatte er einen Traum. Sieh, da stand eine Treppe auf der Erde und ihre Spitze reichte bis an den Himmel und sie, Boten Gottes, stiegen auf ihr hinan und herab. Und sie, der Herr stand vor ihm und sprach, «Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir und deinen Nachkommen will ich es geben. Und sieh, ich bin mit dir und behüte dich, wohin du auch gehst, und ich werde dich in dieses Land zurückbringen, denn ich verlasse dich nicht, bis ich getan, was ich dir gesagt habe.» Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sprach, «Fürwahr, Gott wohnt an diesem Ort, und ich wusste es nicht.» Am anderen Morgen früh nahm Jakob den Stein, den er unter seinen Kopf gelegt hatte, richtete ihn auf und goss Öl darauf, und er nannte jenen Ort Haus Gottes, Bet-El. Seltsam. Ein Flüchtling, der Dreck am Stecken hat, sieht den offenen Himmel. Warum ausgerechnet an diesem Ort? Warum ausgerechnet Jakob? Mitten in der unwirtlichen Steinwüste hat er einen Traum, sieht, was kein Mensch vor ihm gesehen hat und errichtet am anderen Morgen den Grundstein für ein Heiligtum. Im Zürcher Freimünster hat Marc Chagall die biblische Szene auf Glas gemalt, in Blau, der Farbe des Himmels und der Transzendenz. Die Jakobsleiter ist ein Symbol für Dinge, die wir nicht sehen. Tausende von Besuchern schauen sich das Kunstwerk an. Vielleicht auch meine Tokioter-Freunde, die blind waren für die Schönheit der Lavo. Wer weiß, vielleicht waren sie in Vorbereitung auf die mystische Begegnung im Münster in tiefe geistliche Gespräche verstrickt und ich habe sie einfach nicht verstanden. Wie auch immer. Die Geschichte von Jakobs Traum ist erzählt, um uns die Augen zu öffnen. Die Augen für Dinge, die wir nicht sehen. Und darum immer wieder siehe, siehe, das bist du. Auf der Flucht, verstrickt in deine Machenschaften, getrieben und gehetzt, dein Leben zu führen. Und dann siehe da, öffnet sich dir ausgerechnet dir der Himmel. Wann haben Sie zum letzten Mal den offenen Himmel geschaut? Und wann die Stimme gehört, die Ihnen zuspricht, ich bin mit dir und behüte dich, wohin du auch gehst? Wenn Sie ein Naturell haben wie ich, werden Sie auf diese unverschämte Frage nur verschämt antworten. Ich bin kein Mystiker und kein Seher. Mir ist es nicht vergönnt, so zu schauen und so zu hören. Aber vielleicht hatten Sie Glück und Sie kennen einen kleinen Seher oder einen großen Träumer, der Sie am Ärmel zupft und ruft, «Schau mal!» So lese ich die biblischen Geschichten. Sie packen mich und rufen mir zu, «Siehe da! Dein Gott, schau hin!» Und wenn von wunderbaren Dingen die Rede ist, von Engeln, die auf- und niedersteigen, von Stimmen, die uns rufen, von Mächten, die uns wunderbar bergen, dann soll uns das nicht beschämen. Wir sind auf der Seite von Jakob, Sünder allemal, verstrickt, aber nicht verloren. Wie ihm wird auch uns, den ganz gewöhnlich Sterblichen, Heil zugesprochen. Damit wir Gottes Heil begreifen und ergreifen, muss etwas aufgehen in uns. Wir sollen die Augen, die nach dem Unsichtbaren Ausschau halten, nicht verschließen. Wir sollen uns vom Offensichtlichen nicht blenden lassen. Denn, wie Jesus sagt, wenn dein Auge lauter ist, wird dein ganzer Leib mit Licht erfüllt sein. Und im Morgenlied heißt es, so hat der Leib der Augen Licht, dass er dadurch viel Guts ausricht und seh auf Gott zu aller Frist und merk, wie er so gnädig ist. Etwas weniger poetisch, aber umso einprägsamer sagte es der Spruch am Schaffhauser Stadttor, «Lappi tut die Augen auf!» Das ist nicht gerade feinfühlig, aber lebensnah. Mein Flötenlehrer hat mir den Spruch einmal in meine Noten geschrieben, weil ich immer F statt Fis spielte. Das Stück war D-Dur. Ich habe das Kreuz vergessen und spielte D-Moll. Ich weiß, es ist seltsam, aber zum Geheimnis des Glaubens gehört, dass sich unser Leben erhält, wenn wir den Blick vom Kreuz nicht abwenden. Auch das ist lebensnah. Von ihm, dem Gekreuzigten, heißt es, siehe der Mensch. Von ihm heißt es, er der unscheinbare Stein, den die Bauleute weggeworfen haben, ist der von Gott auserwählte kostbare Grundstein. Tretet zu ihm und lasst auch euch als lebendige Steine auferbauen zu einem geistlichen Haus. Und so kehrt sich das Ganze noch einmal um. Wir sollen auch uns selbst mit Augen sehen, die auf das Unscheinbare achten. Das, was trägt und hält im Leben, sticht nicht ins Auge. Wir gehen oft achtlos daran vorbei. Menschen, auf die wir uns verlassen und die unser Lebenshaus stützen, sind zu gewöhnlich, wir übersehen sie. Die Seeschule der Bibel will unsere Blicke auf das Unscheinbare lenken. Im Unscheinbaren geht der Himmel auf, auch in der Kirche. Das geistliche Haus ist keine unsichtbare Kirche, wie es in den Lehrbüchern manchmal heißt. Es ist die unscheinbare Kirche. Es ist kein prächtiger Bau und heißt doch Bet-El, Haus Gottes. Paulus variiert das Bild und sagt von der Gemeinde, sie sei der Leib Christi. Wenn es ein Anspruch wäre, den wir einlösen müssten, würden wir uns hoffnungslos überfordern. Weil es aber ein Versprechen ist, das uns vom Gottspielen müssen erlöst, macht es uns hoffen. Aber man muss Augen haben, die das Unscheinbare sehen. Und man muss verstehen, wie Gott in der Welt wohnt, dass er in geistlichen Häusern lebt, die aus ganz gewöhnlichen Menschen gebaut sind. Siehe eine Hütte Gottes bei den Menschen. Im Hin und Her der Bilder geht uns vielleicht ein Licht auf und wir sehen, dass die Boten Gottes nicht treppauf, treppab gehen, sondern zwischen uns leben, allgegenwärtig und doch verborgen in der Kreuzgestalt des Leidens, im Funken der Freude und im Glanz der heiteren Augenblicke. Gott hat den Gekreuzigten nicht verlassen, er verlässt auch seine Kirche nicht. Er ist nahe denen, die nicht sehen und doch glauben, denen, die zusammen für ihn, mit ihm und in ihm einen Tempel bilden, ein geistliches Haus, gebaut aus gewöhnlich Sterblichen. Wer Augen hat zu sehen, sieht es. Wir müssen es nur glauben. Wie sagte es der Dichter? Treib aus, o Licht, all Finsternis, behüt uns, Herr, vor Ärgernis, vor Blindheit und vor aller Schand, und reich uns Tag und Nacht dein Hand zu wandeln als am lichten Tag, damit, was immer sich zutrag, wir stehen im Glauben bis ans End und bleiben von dir ungetrennt. Amen.